Hallo und herzlich willkommen zur Episode 106 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunst. Heute melde ich mich bei dir mit einer Atelier Smalltalk Episode, also einer Episode, die etwas kürzer ist als sonst. Und heute komme ich auch mal wieder allein zu dir. Ich bin nämlich frisch zurück aus Venedig. Ich habe die dortige Biennale besucht, die 60. Biennale, die Venezia. Und ich möchte dich heute unbedingt ein kleines Stück dort virtuell herumführen, ja, und vielleicht auch ein bisschen zur Biennale verführen. Das wird hier und heute also eine kleine Mischung aus einigen Fakten und ganz persönlich Erlebtem aus dem Biennale Venedig und dem allgemeinen Venedig und einige konkrete Tipps und Tricks habe ich natürlich auch dabei. Es gibt auch einen kleinen Blick auf die Kunst selbst, aber das schon vorneweg, darum geht es nicht im Kern. Ich fange einfach mal an mit ein paar Basics und Daten und Fakten vorweg. Dieses Jahr ist ein kleines Jubiläum der Biennale von Venedig. Es ist, ich habe es vorhin schon gesagt, die 60. Biennale. Sie wurde 1895 ins Leben gerufen und gilt somit als eine der ältesten und prestigeträchtigsten Kunstausstellungen der Welt. Angeblich ist sie wohl auch Vorbild gewesen für die vielen, fast schon unzähligen Biennalen, die es inzwischen überall gibt. Sie findet, das sagt der Name, alle 2 Jahre statt und sie bietet eine Plattform für internationale zeitgenössische Kunst. Die Biennale von Venedig ist so aufgebaut, dass es nicht diesen einen großen Ort gibt, dieses eine riesige Messegelände oder so, wo man die Kunst sehen kann, sondern die Biennale di Venezia besteht zunächst einmal aus 2 Hauptlocations. Damit du es schon mal gehört hast, aus den Giardini und dem Arsenale. Und darüber hinaus gibt es aber eine Unmenge von anderen Orten überall in der Stadt. Und genau das macht die Biennale für mich so besonders. Das erste Mal war ich für 3 Tage dort und das hat hinten und vorne nicht gereicht. Ich habe zwar viel gesehen und ich fand es toll, ich habe ganz viel entdeckt und fand es spannend, aber dieser ganze Überfluss an Kunst, das hat mich dann wirklich entscheiden lassen, dieses Mal für satt deutlich über eine Woche dort sein zu wollen. Wenn ich das so erzähle, dann gibt es im Allgemeinen 2 Reaktionen. Die einen sagen, oh, wie toll, über eine Woche, fast 2 Wochen, das ist ja grandios. Und die anderen aber sagen, oh mein Gott, wie schrecklich. In diese Stadt mit diesem Gewühl an Touristen, wie hältst du das so lange aus? Ich versuche das mal zu beschreiben, wie das für mich war, denn eigentlich stimmt beides irgendwie ein bisschen, aber das Erstere natürlich deutlicher. Also, Venedig selbst ist ein faszinierender, ein einzigartiger Ort. Touristisches Überlaufensein hin oder her, mit diesen verwinkelten Gassen, diesen malerischen Kanälen und dieser beeindruckenden Architektur läuft man den ganzen Tag lang wie durch eine Filmkulisse. Es fühlt sich wirklich so an. Ja, es gibt Orte und Bereiche, die sind einfach unsäglich, weil komplett überlaufen. Hauptsächlich bezieht sich das aber eigentlich auf 2 Bereiche nur. Alles um den berühmten Markusplatz herum und die Gegend an der Rialtobrücke. Das ist in der Tat so, dass ich es wirklich auch unerträglich finde. Und das hat auch dazu geführt, dass ich nicht ein einziges Mal mittig über diese Brücke gegangen bin, wie man es wohl eigentlich tun sollte, wenigstens einmal. Aber dieser ganze Trubel und der ganze Mist, der dort angeboten wird, diese Milliarden von Plastikgondeln und Billigplüschtierchen und ich weiß es nicht, mir wird einfach übel, wenn ich das sehe. Und das Gedränge ist unerträglich. Also gehe ich dort nicht hin. Und was ich in Venedig so erstaunlich finde, einfach nur 2, 3 oder maximal 4 kleine Gässchen weiter, bist du plötzlich wieder quasi allein. Das ist wirklich verrückt. Und dann ist es wieder so unglaublich schön und einzigartig. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Du gehst durch winzigste Gässchen, in denen nur eine Person einzeln durchpasst. und es gibt Plätze, die dann da völlig allein liegen und stille atmen. Ach, was mir gerade so einfällt, die Plätze in Venedig, das finde ich übrigens ganz spannend. Das nur mal so nebenbei. Die heißen nicht wie sonst immer in Italien Piazzo. Nur der Piazza San Marco, also der Markusplatz, der heißt so. Alle anderen heißen Campo. Campo bedeutet Feld und das ist deswegen, weil das früher wirklich die Felder waren. Die Menschen früher mussten sich ja irgendwie ernähren und das waren überall die Felder. Mir fällt das immer wieder ein, wenn ich durch die Stadt gehe. Ja, und dann hast du kleine Cafés und Eckchen, wo man sich einfach nur wohlfühlt. Und alles atmet Geschichte und Schönheit. Und ja, diese Schönheit ist auch gepaart mit Verfall. Wie das so weitergehen kann mit Venedig, welche Vorkehrungen man dort trifft gegen den steigenden Wasserspiegel. Wenn ich auf all das jetzt eingehe, dann rede ich bis morgen noch. Also heute geht es einfach um die Biennale. Die ganze Stadt verwandelt sich in ein einziges Kunstzentrum. Du kommst nicht drum herum. Die Kunst ist überall. Es gibt also, wie schon gesagt, zwei Hauptausstellungsorte der Biennale. Das sind vor allem erst einmal die Giardini. Giardini, Gärten, eine Parkanlage, die seit der allerersten Biennale Ausstellungsort ist. Dort gibt es ein großes Gebäude und viele sogenannte Länderpavillons. Und das ist im Grunde genommen das eigentliche Zentrum der Biennale. Was sind diese Länderpavillons? Der Name Pavillon täuscht ein wenig. Es handelt sich um feste, große Gebäude, von jedem Land selbst entworfen und gebaut, die meisten schon vor langer Zeit. Wenn ich mich nicht irre, war Belgien sogar das erste Land. Und die haben ihren Pavillon 1907 oder so, zumindest ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Insgesamt gibt es 28 von diesen Länderpavillons. Übrigens nebenbei bemerkt, alle Zahlen ein bisschen ohne Gewähr. Ich bin einfach nicht so die Zahlenfrau. Aber selbst wenn ich mich hier irgendwie irren sollte, dann wären das nur geringfügige Abweichungen. 27 oder 28, ich glaube, es waren 28. So, und neben den Giardini gibt es als zweiten Hauptort der Biennale das Arsenale. Das ist eine militärische Einrichtung. Das war mal Werft und Waffenlager der Marine mit einem beeindruckend riesigen, langgezogenen Hauptgebäude und diversen Gebäuden drumherum. Soweit die Hauptausstellungslocations. Aber ich habe es ja schon gesagt, 28 Länderpavillons in den Giardini, das reicht hinten und vorne nicht. Und so gibt es überall in Venedig verteilt Ausstellungen der verschiedensten Länder. Das nennt sich dann zwar auch konsequenterweise Länderpavillon, aber letztendlich sind das Ausstellungen in Lagerhallen, in Hinterhöfen, in Palacios, also in Palästen. Viele davon übrigens auch private, in Kirchen oder sonst was. Man läuft also durch diese Stadt, man hat überall Ausstellungen. Denn zu den offiziellen der Biennale klinken sich natürlich auch andere Ausstellungsorte und Galerien und sogar auch Hotels mit Ausstellungen ein. Und oh du meine Güte, ist das großartig. Stell es dir vor, du hast diese einzigartige Kulisse. Diese Stimmung, diese leicht morbide Schönheit, diese unglaublichen Farben, die ich wirklich einzigartig finde in Venedig. Du hast überall das Wasser, du hast Kanäle hier und da mit Brückchen und Ufergässchen und diese einzigartige Architektur überall auf Schritt und Tritt um dich. Und du machst dich auf den Weg, um, keine Ahnung, den Pavillon von Simbabwe aufzusuchen. Unterwegs wirst du aber hineingezogen, einfach weil du dran vorbeikommst, in eine spannende, immersiv digitale Ausstellung, der du zufällig über den Weg läufst. Dann siehst du den Pavillon von Estland in einer Kirche, du wirst abgelenkt vom Pavillon von Macau, dann hast du drei weitere kleinere Galerien auf dem Weg, bei denen du kurz mal reinschaust. Dann brauchst du zwischendurch mal einen Espresso und zwei Häppchen und am Nachmittag vielleicht auch mal ein kühles Glas Weißwein zwischendurch, bevor es dann wieder weitergeht. Ein typischer Tag. Bei meinem letzten Besuch der Biennale hatte ich ein 3-Tage-Ticket. Da war das alles nicht so entspannt und genussvoll wie dieses Mal. Aber würde ich, wenn es nicht anders ginge, trotzdem wieder auch nur für eine kurze Zeit zur Biennale fahren? Ja, auf alle Fälle. Ich finde, das lohnt sich. Allerdings bin ich nicht von der Sorte, die dann völlig locker und leicht durch die Gegend läuft, sondern ich bin eher dann gestresst von dem, was ich nicht sehen kann, als dass ich mich über das freue, was ich sehe. Also mein persönlich erster Tipp wäre, unterschätze nicht das Angebot, nimm dir lieber einen Tag mehr Zeit. Was ich ja auch ganz spannend finde, wenn man so reinstolpert in diese unterschiedlichen Angebote, dann begegnest du natürlich auch Kunst, auf die du dich null vorbereitet hast. Sachen, von denen du noch nie gehört hast. Gedankengänge, die vielleicht auch auf eine neue Art und Weise irgendwie dargestellt werden. Ich lese mich vorher ein in die Biennale. Ich beschäftige mich damit. Aber man kann nicht alles und ich will auch vorher nicht alles bis in die Tiefe erlesen und erforschen, sondern ich will es vor Ort erleben. Und das geht gar nicht anders. Auch das finde ich wieder ziemlich klasse. So, nun aber erstmal zur Kunst selbst. Nachher komme ich noch zu anderen Tipps, ganz konkrete Sachen und auch ein paar Worte zu den Kosten. Jedes Jahr steht die Biennale unter einem bestimmten Motto, das die Themen und Ideen leitet, die die Künstler und Künstlerinnen ansprechen, beziehungsweise die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler. Die diesjährige Biennale hat den Titel Stranieri ovunque. Auf Englisch Foreigners Everywhere. Je nachdem, wie man das wiederum übersetzt, bedeutet das also Fremde überall, Ausländer überall. Mich hat dieser Titel sofort erinnert an einen Aufkleber, den ich mir mal aus Deutschland mitgenommen hatte, als ich noch in Japan lebte. Und so hatte ich auf meiner Tasche kleben: Jeder Mensch ist ein Ausländer, fast überall. Ich habe diesen Aufkleber geliebt. Irgendwo habe ich ihn bestimmt noch. Und nun also dieses Thema als tragende Thematik der 60. Biennale di Venezia. In der Biennale 2024 wird dieses Thema von dem brasilianischen Kurator Adriano Pedrosa umgesetzt, indem er den Schwerpunkt auf Kunstschaffende gelegt hat, die Selbsterfahrungen als Fremde und als Ausländer gemacht haben. Und zwar in unterschiedlichster Form. Immigranten, Expats, Exilierte, Geflüchtete oder in sonst einer Weise sich selbst als Fremde fühlende oder von anderen als Fremde wahrgenommen werdende. Räumlich lag hier der Schwerpunkt eindeutig auf dem globalen Süden, auf Minderheiten, indigenen Völkern, First Nations. Und so gibt es sehr viele, die das erste Mal an der Biennale in Venedig ausstellen. Ich fand das ziemlich cool, denn es fällt einem einfach auf, dass überall, überall, überall für die Biennale neue Künstlerinnen und Künstler ausgestellt werden. Denn auf jeder Beschriftung findet man den Hinweis darauf, wenn jemand das erste Mal dabei ist, und das war überall. Auch queere Künstlerinnen und Künstler sind ein wichtiger Teil der diesjährigen Biennale und kommen zu Wort. Der eurozentrierte Blick auf die Geschichte und die Kunst wird hier erweitert durch extrem viele Beiträge aus Lateinamerika, aus Afrika, aus der arabischen Welt, Australien und aus Asien. Ich habe ein paar Mal gehört, dass das ein bisschen zu viel ist. Ein Seufzen gehört, boah, jetzt reicht's aber langsam. Aber ganz ehrlich, ich finde das sehr, wie soll ich sagen, sehr zeitgemäß, sagt's noch nicht mal. Ich finde es überfällig. Und ich glaube, es ist prima, dass so eine wichtige Ausstellung überschwemmt wird von diesen Stimmen. Da ist tolle Kunst dabei und nur so kann sich, glaube ich, etwas verändern. Die Biennale di Venezia wird von einer Institution organisiert, nämlich von der Fondazione la Biennale di Venezia, einer Institution, die seit ihrer Gründung im Jahr 1895 eine zentrale Rolle in der zeitgenössischen Kunstszene spielt. Die Entscheidungsprozesse innerhalb dieser Fondazione sind in der Vergangenheit wohl häufig ganz und gar nicht nachvollziehbar. Denn die Auswahl der Kuratoren sowie der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler erfolgt komplett hinter verschlossenen Türen. Ob das in diesem Jahr wieder so war, das kann ich nicht beurteilen. Aber dass bei einer so einflussreichen Veranstaltung auch einflussreiche Finger hier und da Fäden ziehen und vermutlich auch ganz wichtige Fäden ziehen, das steht in meiner Sicht außer Frage. Ich finde aber, dass der diesjährige Kurator so viele nicht ganz oben im Kunstmarkt mitspielende Künstlerinnen und Künstler dazu geholt hat, das finde ich schon mal ganz bemerkenswert und spannend. So, zurück zu Kunst- und Ausstellungsorten. Die nationalen Pavillons, also die Länderpavillons, sind ein Höhepunkt der Biennale. Hier zeigt jedes Land, was es zurzeit in der zeitgenössischen Kunst zu bieten hat. Diese Pavillons sind total unterschiedlich gestaltet und spiegeln die kulturellen und die politischen Kontexte der jeweiligen Nationen wider. Sie bieten nicht nur einen Einblick in die Kunstszene des Landes, sondern auch in dessen gesellschaftliche Herausforderungen und Werte. Und es ist so mega viel und so unglaublich unterschiedlich. Stell dir vor, du trittst in eines dieser Gebäude ein. Der Raum oder beziehungsweise meist sogar die Räume sind mit Installationen, mit Kunstwerken gefüllt, die Geschichten erzählen, die Emotionen hervorrufen, die zum Nachdenken anregen, die kritisieren sollen. Manchmal sind es Multimedia-Installationen, die den Besucher in eine andere Welt entführen. Manchmal sind es ganz minimalistische Werke, die mit der Idee von Raum und Form experimentieren. Und manchmal, wie beim Pavillon von Korea, ist es sogar nur ein Duft, der das Land repräsentieren soll. Da merkt man schon, es ist wirklich ziemlich viel. Was waren denn nun meine künstlerischen Highlights? Ich habe überlegt, wie gehe ich damit um in dieser Episode, denn es hat mir vieles gefallen. Manches Mal nur ein kleines Werk, aber das war dann einfach atemberaubend. Manches Mal ein ganzer Pavillon. Und ich habe mich entschieden, hier nur wirklich einige wenige Sachen herauszupicken. Und ach, es ist einfach schwierig, in diesem kurzen Format und nach so viel intensivem Kunsterleben einzelne Künstlerinnen und Künstler oder auch einzelne Kunstwerke herauszupicken. Ja, aber ganz ohne wäre ja in einem Kunstpodcast auch irgendwie blöd. Also, ich fange mal an. Ein kurzer Blick auf einzelne Länderpavillons. Und ich fange hier mal an mit dem deutschen Pavillon. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich hatte meine Probleme mit dem deutschen Pavillon. Der deutsche Pavillon ist sicherlich fantastisch durchkomponiert. Und ich weiß, dass der Pavillon international mega viel Lob erhalten hat. Aber ich wage es hier einfach mal meine eigene Meinung zu äußern. Kurz und knapp beschrieben, es ging um eine Zukunftsarche als virtuelles Projekt von der israelischen Künstlerin Yael Batana. Die Thematik, die Musik und die völlig überladene Symbolik. Es wird auch immer wieder von der Anlehnung an die Filme von Leni Riefenstahl erinnert. Und ja, das alles war für mich extrem bedrückend und hat mich fast schon aus dem Gebäude ziemlich schnell wieder rausgetrieben, ganz ehrlich. Allerdings war da auch noch die Installation von Ersan Montag, die sehr, sehr einfühlsam von seinem Großvater berichtet, der als Gastarbeiter nach Deutschland kam. Und darauf habe ich mich wirklich gerne eingelassen. Das fand ich mega interessant. Das war berührend gemacht und es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Muss man dafür unbedingt Erde aus Anatolien einfliegen in dieser Zeit? Ich stelle das einfach mal in den Raum und mache dieses Fass nicht auf. Völlig fasziniert hat mich. Gehen wir mal weiter. Der australische Pavillon. Der Künstler Archie Moore, der zum Teil Aborigine-Wurzeln hat, hat mit Kreide seinen Stammbaum an die Wand geschrieben. Er behauptet, dass er auf, ich erinnere mich an, über 60.000 Jahre zurückgehen kann in seinem Stammbaum. Und ich musste das immer mal im Kopf vergleichen mit unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Wir kennen kaum die Namen unserer Urgroßeltern. Ganz ehrlich, wir haben alle Urgroßeltern. Kennst du alle Namen deiner Urgroßeltern? Vielleicht sogar den Mädchennamen deiner Urgroßmutter? Und ich rede nicht von Ur-Urgroßeltern, wirklich nur die Urgroßeltern. Und kennst du dann vielleicht auch noch alle Geschwister von allen Urgroßeltern? Wenn ja, Chapeau, das ist aber wirklich eine echte Ausnahme. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Nach spätestens 4 Generationen sind bei uns die Menschen vergessen. Wie gesagt, Archie Moores Stammbaum reicht auf über 60.000 Jahre zurück, sagt er. Denn in seiner Kultur werden die Namen der Vorfahren den Kindern beigebracht. Sie sind Teil des Lebens. Sie werden häufig wiederholt. Man lebt mit den Vorfahren. Diesem Stammbaum gegenüber stellt er Tausende von behördlichen Papieren, die mit ungeklärten Todesfällen von Aborigines zu tun haben. Ein Volk also, das schon ewig dort in Australien lebt, sehr bewusst mit seiner Vergangenheit umgeht, sehr stark verwurzelt ist mit dem Land und das im Vergleich mit der sehr kurz anwesenden derzeitigen Machtbevölkerung stark unterdrückt wird. Dieses Thema ist sehr eindringlich und sehr greifbar näher gebracht worden. Es ging mir unter die Haut. Ja, einfach toll. Dann, ha, der japanische Pavillon. Für mich ist das natürlich ein wichtiger Pavillon. Ich habe lange in Japan gelebt. Ich bin verwurzelt in dieser Kultur. Und die Künstlerin Yuko Mori hat sich einem Thema genähert, das mich immer in Japan beschäftigt hat. Dieser Spagat zwischen hochtechnologisierter, extrem weit entwickelter Gesellschaft und immer wieder dem sehr einfachen, down-to-earth, behelfsmäßigen Umgang damit. In ihrem Fall hat sie die Tokyota U-Bahn fotografiert. Die Tokyota U-Bahn liegt klar unter dem Meeresspiegel. Japan ist ein Inselstaat. Man braucht nur ein bisschen zu buddeln und schon ist man im Wasser. In der U-Bahn merkt man das dadurch, dass es hier und da immer mal wieder tropft. Da kommt Wasser durch. Das will man in einer U-Bahn nicht wirklich. Und was tut man in diesem weit fortschrittlichen, technikgläubigen Land? Man hängt umgedrehte Regenschirme auf, an die Schläuche mit Klebeband befestigt werden, die dann das Wasser in Eimer leiten, über, keine Ahnung, 10, 15 Meter. Yuko Mori hat dies als Installation nach Venedig gebracht. Es ist witzig und ein audiovisuelles Erlebnis, weil sie auch zum Beispiel Löffel dort anbringt, die dann klunkern, wenn das Wasser durch die Schläuche tropft. Wirklich spannend. Außerdem hat sie dort Früchte, denen man beim Verrotten zuschauen kann. Und sie hat da Elektroden eingesetzt, die das dann elektronisch in Geräusche umsetzen. Ich kann die Technik nicht erklären, aber der ganze Pavillon ist einfach ganz zauberhaft. Dann habe ich neu entdeckt in Venedig. Das war jetzt kein Länderpavillon, sondern eines der Collaterali. Die Künstlerin Julie Meritu. Sie ist Amerikanerin und sie hat im Palazzo Grassi ausgestellt, ein ganz wichtiger Ausstellungspalast. Und das war für mich ein Erlebnis. Ich kannte sie nicht und ich habe ewig vor einzelnen Arbeiten gestanden. Falls du hinfahren solltest und falls du Julie Meritu noch nicht kennst, schau dir erst den Film an, der in einem Raum extra gezeigt wird. Ach, ein Erlebnis. Ich könnte eigentlich ewig so weitermachen. Es macht aber, glaube ich, keinen Sinn. Wo ich jetzt eben schon gesagt habe, wenn du noch hinfahren solltest, die Biennale von Venedig läuft noch bis Ende November. Also du hast noch knapp 2 Monate Zeit. Es gab aber einfach zu viele Dinge, die mich fasziniert und beschäftigt haben. Ich will vielleicht mal ein ganz persönliches Erlebnis hier teilen. Ja, und ich habe überlegt, ob ich das so erzählen kann. Also es ist eine sehr persönliche Erfahrung und wahrscheinlich sehr emotional. Wenn du keine Lust hast auf sowas, wenn dich das nicht interessiert, dann spul einfach 2, 3 Minuten weiter. Aber ich habe mir gedacht, doch, ich erzähle es euch, denn letztendlich gehört so etwas auch zu so einem tiefen Eintauchen in die Kunst. Ich glaube, wenn ich einfach mal kurz zwischendurch in eine Ausstellung gehen würde, dann wäre das so nicht passiert. Aber wenn man über Stunden und Tage sich so einlässt und so offen ist, ich glaube, dann ist das schon eine Situation, die passieren kann. Und zwar habe ich mich auch etwas länger im Länderpavillon der Ukraine aufgehalten. Nebenbei, in diesem Fall bedeutet Pavillon ein paar Räume im Obergeschoss des Arsenale. Im Nebenraum ging es um das Thema Netze knüpfen. Als der Krieg losbrach in der Ukraine, haben viele, vor allem Frauen, die zu Hause geblieben sind, den Männern an der Front geholfen, indem sie Tarnnetze geknüpft haben. Das hat dann zum einen den Männern an der Front geholfen, aber so hat sich dann auch schnell herausgestellt, hat es nicht nur den Männern an der Front geholfen, sondern natürlich auch den zu Hause gebliebenen. Denn das Netzeknüpfen hat zum einen allen das Gefühl gegeben, dass sie etwas tun können, dass sie nicht nur hilflos sind. Und es hat die Menschen untereinander verbunden und den Zusammenhalt gestärkt. Es hat ein Netz unter den Menschen geknüpft. Und so hat man im Ukraine-Pavillon in Venedig Fäden zur Verfügung gestellt und die Menschen dazu eingeladen, an einem Netz weiter zu knüpfen über den gesamten Zeitraum der Biennale. Das Netz war schon ziemlich groß, trotz sehr, sehr feinen Fäden und bunt und fröhlich. Und ich habe dann gesehen, dass viele eine Haarlocke abgeschnitten und mit eingeknüpft haben. Und das Ganze hat mich sehr berührt und deswegen habe ich dann entschlossen, einen meiner Dreads unten abzureißen und mit einzuknüpfen. Foto stelle ich auf die Webseite. Beim Rausgehen dann komme ich durch einen Raum, in dem Interviews laufen. Und beim Vorbeigehen bekomme ich ein Thema mit. Eine Frau erzählt da von einem Thema, das mir so dermaßen unter die Haut ging, dass ich wirklich völlig erschüttert war. Ich habe erst noch gedacht, oh Mist, wieso habe ich das jetzt nur mitbekommen? Ich bin da noch, keine Ahnung, 20, 30 Schritte lang weitergegangen und habe mich versucht zu beherrschen und dann bin ich weinend zusammengebrochen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Da war eine Bank, auf die habe ich mich gerade noch setzen können und dann habe ich so heftig geweint wie ewig nicht. Oh. Und wenn ich das allein hier erzähle, dann, ja. Irgendwann bin ich dann weitergegangen und habe überlegt, wie ich denn, um Himmels Willen, bitte jetzt wieder aus dieser Sache rausfinden kann, wie ich dieses Thema aus meinem Kopf bekomme. Und dabei bin ich die Treppe runtergegangen. Und ich landete unten in einem Raum, und zwar mitten zwischen den Bildern von Beatrice Milhazes. Ich weiß nicht, ob sie richtig ausgesprochen wird. Schaut bitte auf die Webseite. Ich stelle das alles ein. So, und das sind riesige, bunte, kraftvolle Bilder, aus Stoffen genäht, teilweise collageartig zusammengeklebt. Mir gingen die Augen über. Und ich glaube auch irgendwie die Seele. Denn ich bin stehen geblieben und ich habe diese Energie auf mich wirken lassen, ein Bild nach dem anderen. Und irgendwann wurde mir das bewusst, dass ich angesichts dieser Bilder gar nicht traurig bleiben kann. Dass diese Bilder eine so unglaubliche positive Kraft haben. Und ich überlege seitdem, ob es vielleicht tatsächlich das erste Mal für mich war, dass ich körperlich, seelisch so deutlich die Kraft von Kunst erlebt habe. Das war sehr besonders. Es gäbe wirklich noch viel, was ich zu der gezeigten Kunst sagen könnte. Aber ich schaue nachher mal meine Fotos durch und ich stelle einfach eine ganze Menge auf die Atelier-Talk-Webseite. Ja, und wenn du nun überlegen solltest, die Biennale doch vielleicht noch zu besuchen, sie läuft noch bis Ende November und gerade gegen Ende finden dort wohl noch so einige Veranstaltungen statt. Ja, und ansonsten in 2 Jahren wieder. Und ich hatte ja versprochen, noch ein paar praktische Infos zu geben. Erst einmal ein paar kurze Worte zu den Eintrittspreisen der Biennale. Ein Tag kostet circa 30 Euro. Ich weiß es nicht, sind 30,50 € oder sowas. Circa 30 Euro. Ein 3-Tage-Ticket kostet 40 Euro und ein ganzes Wochenticket kostet 50 Euro. Und es gibt Ermäßigungen für Studierende unter 26 und für Menschen über 65. Diese Collaterali, also diese Hunderten von Ausstellungen, die über die ganze Stadt verteilt sind, sind im Allgemeinen kostenfrei. Wenn dir das also ausreichen sollte, bräuchtest du noch nicht mal ein Biennale-Ticket zu kaufen. Es gibt einzelne Ausnahmen, manche der Collaterali nehmen in der Tat auch Eintritt, aber das sind wirklich Ausnahmen. Und zum einen ist da die Kunst, aber viele davon sind einfach ganz großartige Orte. Wundervolle alte Kirchen, wo diese Installationen einfach unglaublich wirken. Auch davon stelle ich Fotos auf die Webseite. Oder aber die Ausstellungen sind in den teils von privat angemieteten Palazzi. Man läuft da durch unglaubliche Säle und Treppenhäuser. Hier und da steht dann mal an den Rand gerückt noch ein Bücherregal der Leute, die sonst da wohnen. Und man schaut sich die Kunst an. Das ist faszinierend. Auch in den Räumlichkeiten des Goethe-Instituts findet eine Ausstellung statt, und zwar der Pavillon von Grenada. Das war auch für mich toll. Ich habe beim Goethe-Institut gearbeitet. Das war ein schönes Gefühl. Um in der Stadt herumzukommen, kannst du ganz viel zu Fuß machen. Das geht. Aber leichter ist es trotzdem, ein Vaporetto zu nehmen. Das sind Schiffe, also quasi Busse auf dem Wasser. Es gibt auch Wassertaxis, aber die sind ziemlich teuer. Habe ich schon erwähnt eigentlich, dass Venedig autofrei ist? Autos gibt es gar nicht, das geht gar nicht. Also man kommt recht gut zu Fuß herum, aber die Wasserbusse, die Vaporettos sind wirklich empfehlenswert. Aber die sind auch nicht ganz so wahnsinnig billig. Eine einzelne Fahrt kostet 9,50 €, ein Tagesticket 25 €, 3 Tage kosten 45 € und ein Wochenticket 65. Zu den Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten kann ich nicht wirklich viel sagen. Da bitte ich dich, das selbst zu recherchieren. Die Biennale hat nicht nur einen bedeutenden Einfluss auf die Kunstwelt, sondern ich finde, sie trägt auch dazu bei, einen Blick auf unsere Gesellschaft und auf den gesellschaftlichen Dialog zu bekommen. Sie ist ein Spiegel der Welt, in der wir gerade leben, und sie zeigt, wie Kunst als Mittel der Reflexion und der Kritik auch für Veränderung genutzt werden kann. In einer Zeit, in der viele gesellschaftliche und politische Herausforderungen zu bewältigen sind, bietet die Biennale einen Raum, um über diese Themen nachzudenken und neue Perspektiven zu gelangen. Ich glaube, man muss nicht unbedingt eine ganze Woche dort sein oder wie ich noch ein bisschen länger, aber ich glaube auch, dass diese intensive Erfahrung etwas mit mir gemacht hat. Ich habe Perspektiven und Einblicke bekommen, auch emotional, die ich nicht gehabt hätte, wenn es kürzer oder oberflächlicher gewesen wäre. Ist dennoch kürzer eine Option? Auf alle Fälle. Besser kurz als gar nicht. So viel zur Biennale, ohne auf die Kunst selbst jetzt so viel eingegangen zu sein. Aber ganz ehrlich, es ist nicht möglich. Es ist einfach viel zu viel. Ich glaube insgesamt, ich habe mal nachgezählt, sind es, glaube ich, 235 oder so verschiedene Ausstellungsorte. Und die meisten Ausstellungsorte haben nicht nur einen Künstler oder eine Künstlerin. Und deswegen habe ich diesen Weg gewählt, meinen Blick auf diese Zeit in Venedig oder meine Erfahrung mit dieser Zeit in Venedig ein bisschen darzustellen, anstatt auf die einzelne Kunst einzugehen.
Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt zwei, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt drei. Durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes.
Schau bitte auf die Webseite www.atelier-talk.com, um dir ein bisschen was anzuschauen, wovon ich jetzt eben erzählt habe. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann schenk mir doch bitte 5 Sterne in der App deines Vertrauens. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das hilft, denn dadurch wird der Podcast besser gefunden. Und auf Instagram heißt der Podcast ateliertalk.podcast. Er heißt nicht nur Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode folgt bald, wieder mit einem ganz tollen Gast. Mein Name ist Stefanie Hüllmann und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.